Veggie, das hier ist übrigens glutenfrei. Ich muss jetzt aufpassen auf Gluten.
Warum?
Ja, ich habe da eine Unverträglichkeit.
Echt?
Deswegen guck mal, dass ich hier zu Hause glutenfreie Brownies. Okay.
Gut, dann nehme ich.
Aber nimm dir gerne. Ich habe sie ja extra hingestellt.
Was passiert denn, wenn du Brownies mit Gluten isst? Nimmst du zu dann, oder?
Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Aber der Arzt hat gesagt, Vorsicht. Und jetzt, ja, jetzt sitzen wir hier.
Sind
ja,
die von der Bäckerei Balkhausen?
Genau, die sind von der Bäckerei Balkhausen zumindest zertifiziert worden. Ja.
Boah, ich kriege hier schon, was du gesehen hast.
Aber ja, klar, der Bucky, der ist...
Muss man übrigens sagen, Yannick mit einer ganz starken Vorstellung, darf ich ganz kurz sagen, wir waren ja am Donnerstag beim Quiz in Gottes grüner Wiese.
Ja.
Manche sagen nur Zweiter, ich sage Silber, wir waren zu dritt, haben bei der 14. Auflage, unser Medaillenspiegel steht jetzt bei 10-2-2. Mhm. Und jetzt darf ich ganz kurz aus dem Nähkästchen plaudern. Es ging um eine Kategorie Spieler im Schatten. Also hinter Lewandowski, wir waren eigentlich damals Zweiter so in der Torschützenliste, ne? Und dann plötzlich kam es dann irgendwann, 2011 hielt er den ersten FC Kaiserslautern mit 13 Treffern in der Bundesliga und war Rekordschütze im DFB-Pokalwettbewerb des Jahres, als der FCK erst im Viertelfinale ausschied. Wer war das? Und ich sage dir, wir hatten Namen, die da gehandelt wurden, Altintop, Sanogo, alles falsch. Wer wurde von Yannick Bakic in die Runde geworfen?
Das ist jetzt echt eine gute Frage. Hier dieser Lakic.
Genau. Ja. Du hättest auch gewusst. Ja. Stark, muss ich sagen. Also Kapitän Bakic hat uns aufs silberne Parkett geführt. Ja.
Aber dass Bakic auf Lakic kommt, ist doch...
Liegt auf der Hand, ja.
Sričan Bakic.
Aber viel enttäuschender war natürlich, dass wir eigentlich das Quiz verloren haben, weil wir, die andere Frage war ja nach dem Stürmer in Düsseldorf, der für die Fortuna in der Bundesliga so häufig getroffen hat. Wir schmeißen Ginczek rein, aber es war am Ende dann
doch Hennings. Aber man muss sagen, das wären dann 48 gewesen. Und das darf man dann auch mal sagen. Wir hatten ja unseren exzentrischen Superstar Julian Engelhardt ausgeliehen zu den Kollegen. Und die hatten 49 Punkte. Die,
von 50 möglich, muss man dazu sagen.
Ja. Aber 50 gab es erst einmal in der Historie. Du weißt, beim allerersten Mal haben wir das eingefahren. Das darf man auch sagen.
Das war das einzige Mal, dass wir alle Punkte geholt haben?
Ja.
Aber dann müssen wir noch dazu sagen, natürlich an unseren Magenta-Kollegen Julian Engelhardt, Gratulation, aber wir kommen wieder.
Wir kommen wieder, wobei wir müssen den jetzt einfach mal zurückkaufen. Das ist das erste und Gottes grüne Wiese, echt ein tolles Quiz, waren 136 Mitspieler da, also das hat Spaß gemacht.
Vielleicht können wir das mal selber machen als Drittliga.
Kollege Stock war auch da, ne? Das muss man sagen, der Chef von Dein.
Ja.
Also da können wir auch, glaube ich, wirklich mal ein bisschen Werbung machen für Gottes grüne Wiese, tolle Fußballkneipe in Köln, wo einmal im Monat ein Fußballquiz stattfindet. Ja. Und wo wir mit unserer Magenta-Truppe schon eben, wie oft haben wir gewonnen? Hast du so gesagt?
Zehnmal
gewonnen haben.
Immer in verschiedenen Konstellationen.
Dezimal, genau.
Also es ist ein leichter Hang zum Quizzen festzustellen bei uns. Ja, auch in dieser Folge nachher wieder, ne? So viel sei schon verraten.
Aber heute holen wir uns den Titel. Das wird hier
das
definitiv
die glutenfreiste Folge.
Und die beste aller Zeiten.
Wollen wir jetzt schon über Fußball reden?
Komm, hau rein.
Witzig und emotionsgeladen.
Kritisch auf diese 90 Minuten schauen.
So funktioniert das auch nicht.
4:3, der dritte Liga-Podcast von Magenta Sport.
Wollen wir das mal so stehen lassen?
Herzlich willkommen, hier ist Folge 56 von 4:3, der dritte Liga-Podcast von Magenta Sport. Zustimmendes Nicken bei Christian Straßburger.
56, krass.
Das ist mal eine Zahl.
56.
Lass es mal so weit schaffen. wir befinden uns live in den Straßburger Studios in Köln irgendwo und sind
Lindenthal, ne?
Alle vier beisammen. 4:3. Zu Beginn der Weihnachtszeit, er ist ein Mann wie ein Christbaum, wenn es festlich wird, alle Lampen an und gern gesehen in allen Wohnzimmern. Thomas Wagner.
Schönen guten Tag.
Dann haben wir den Nikolaus von 4:3, er sieht einfach alles und er hat auch seinen eigenen Knecht Ruprecht oder wie wir sagen, Knecht R. Hier ist Christian Straßburger.
Servus. Das ist 1000 Punkte.
Und dann haben wir noch das größte Geschenk für 4:3. Er mag den Weihnachtstransfermarkt und ist dabei punschlos glücklich. Yannick Bakic. Oh,
wunderschönen guten Morgen. Dankeschön.
Tobi ist der Weihnachtsengel.
Ja, wollte ich gerade sagen. Du bist für mich wie der Stall von Bethlehem. Also ich komme einfach gerne
zu dir. Wie der Stern oder wie der Stall?
Der Stall. Also wenn ich nichts mehr habe, dann komme ich zu dir.
Ja, sehr gerne. Ich habe aber keine Geschenke dabei.
Aber auch kein Myrrhe, Weihrauch.
Die übernimmt Fabi Klos dieses Jahr zum Einstand, wenn er uns allen was schenken.
Aber das machen wir auf jeden Fall wieder. Wichtel, ne? Da habe ich vor ein paar Jahren mal richtig gewonnen, als ich was von dir bekommen habe.
Das dürfen wir
aber nicht morgens um 10 Uhr nicht sagen.
Und ich glaube, dass Sönke Sievers, unser guter Kollege Sönke Sievers und Freund, ja, hat mal Alex Klich bei einer unserer Weihnachtsfeiern ein Frühstücksbrettchen von 1860 München, weil er gedacht hat, Klich wäre 60-Fan. Bist du Fan? Nein. Und dann war Stille am Tisch. Also, die haben immer geglänzt, die Damen und Herren mit den Weihnachtswichtelgeschenken.
Aber Sönke Sievers, muss man ja sagen, ist ja auch eine Legende, ne?
Absolut. Er ist der stellvertretende, kann man sagen, Chefredakteur der FAZ. Ist LDS bei uns. Er war mal Kommentator, hat aber gesagt, nein, das möchte ich nicht mehr.
Er ist Tourismusbeauftragter der Stadt Würzburg.
Ja, und vor allem ist er ja der Entdecker von Jakub Medic.
Ja, und von den Remlingen. Er hat das Wort Remlinge erfunden, was ja vielleicht bald wieder interessant werden könnte, dann aber in Aue.
Oh, ne? Ganz galant, diese Überleitung.
Jetzt werft ihr nicht zu viele Insider in den Ring. Wir müssen, glaube ich, auch mal mit dem Begriff LDS aufräumen.
Das sind Drogen.
Was das bedeutet, genau. Das ist der Drogenbeauftragte bei Magenta Sport. Nein, LDS bedeutet Leiter der Sendung. Es ist also derjenige, der immer auf dem Ü-Wagen sitzt, der die Sendung plant, der bei den Moderatoren und den Kommentatoren auf dem Ohr ist, der im Prinzip alles so ein bisschen in der Hand hat. Yannick zum Beispiel ist einer von denen.
Genau, und ich kann euch eins sagen, wenn du mit dem, er ist ja auch LDS bei den großen Turnieren, für mich, er ist dann Einzelbeauftragter Wagner bei der EM oder WM, wie streng der gucken kann morgens, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen.
Wirklich? Yannick kann streng sein?
Oh ja, der kann richtig streng mit mir sein. Das glaubt ihr alle nicht.
Da fehlt doch für Tobi, das ist doch Wasser.
Das ist Wasser, mein Wasser ist glutenfrei.
Ja, genau, hier glutenfreies Wasser für dich. Das müsstet ihr auch mal testen.
Übrigens, der Pfau hat heute Morgen auch schon einen großen Auftritt gehabt, darf man auch sagen. Na, Stefan Fuckert, auch einer, der zu uns gehört.
Ja, Moderator aktuell
kommt
bei
dir
uns
im Kindergarten entgegen mit folgenden Worten.
Der Pfau.
Also das ist unser Rekordnationalspieler, der Pfau einfach.
Warum nennen wir ihn eigentlich der Pfau? Auch das müssen wir mal erklären.
Ja, weil er einfach, weil er eine Betonfrisur hat, weil er aussieht wie so aus einem David Beckham Journal rausgefallen. Also einfach il pavone.
Einer der schönsten Menschen in Deutschland.
Und der gepflegtesten und der eitelsten. Und ja, wenn er einfach sein Gefieder...
Produkt im Haar.
Ja, genau. Und wohnt übrigens bei mir um die Ecke.
Nein!
Das stimmt wirklich.
Nein. Ja, doch, das stimmt. Ja, deswegen teilen wir uns ja eine Kita.
Ah, okay, gut.
Aber man muss sagen, seht ihr, wir haben uns nicht gesehen, es war Länderspielpause.
Ey, wir haben uns echt lange sofort nicht gesehen.
Ja, davor haben wir uns hier nur virtuell gesehen.
Also ich mache das nicht mehr. Ich komme nur noch, wenn es Gluten ergibt und ich mindestens zwei von euch sehe.
Bevor wir über das vergangene Wochenende sprechen, sprechen wir über die vergangene Folge. Nochmal eine Bezugnahme zur letzten Folge. Da ging es ja bei der Frage der Woche um den Europapokalgegner vom Wuppertaler SV im Jahr 1974. Du wusstest ja, was das für ein Team ist, Veggie.
Und daraufhin, ich habe es aber, glaube ich, falsch ausgesprochen.
Ja, genau. Und genau daraufhin hat sich auch jemand gemeldet auf unserem 4:3-Handy.
Nein.
Und der hat diese Sprachnachricht geschickt.
Glück auf, hier ist Christoph die Axt aus Essen, einer eurer Stammzuhörer. Ich habe gerade eure aktuelle Folge gehört. Und beim Gegner des Wuppertaler SV im Europapokal 1973 handelt es sich um einen Gegner aus Oberschlesien. Eure Wortakrobatik hat mich beeindruckt. Die richtige Aussprache lautet Ruch Hoschuf. Das ist allerdings ein Verein, der die Farben weiß und blau trägt. Deshalb ist es nicht ganz mein Fall, nur der RWE. Danke für euren Podcast.
Christoph die Axt, war aber nicht der Brofsky, oder?
Aber das war wie gestern im Doppelpass. Der Erste, der was zu Hoeneß aussage, der hat sich angehört wie Uli Hoeneß. Der einfach angerufen hat, Wahnsinn.
Aber man muss sagen, das hätte man wissen können, oder? Die Aussprache, die war jetzt relativ einfach.
Ja. Total. Ich frage mich nur, zu wem der dann eigentlich gehalten hat, weil der WSV ist ja traditionell auch mit RWE eher in einer innigen Abneigung verbunden. Ne?
Ich bin bei die Axt ausgestiegen. Ich hab schon Angst bekommen.
Ruch, rochen.
Vielen Dank auf jeden Fall für die Rückmeldung. Wenn ihr andere Dinge habt, die ihr uns mitteilen wollt, Fragen, Wünsche, Lob, Kritik, immer her damit. Die Nummer unseres 4:3-Handys steht in den Shownotes. Und dann können wir ja so langsam einsteigen in den Spieltag. Verzeihung, und gucken zuerst auf den Sonntag. Aue verliert bei Borussia Dortmund und das große Thema bei den Auern ist natürlich Pavel Dotschev. Ihm wurde gesagt, bis zum Ende der Saison geht's noch und dann suchen wir uns einen neuen Trainer und das sorgt für reichlich Gesprächsbedarf. Ich glaube auch bei uns, denn das ist jetzt nicht unnormal, dass man sich von dem Trainer trennt, aber es ist jetzt nicht üblich, dass man so weit im Voraus sich da festlegt. Und zumal spricht er jetzt auch nicht so wahnsinnig viel gegen Pavel Dotschev aktuell.
Das ist, glaube ich, eine Geschichte, wo man aus verschiedensten Perspektiven drauf schauen kann. Erste Sache ist, der Vertrag läuft aus, also ist es legitim. Die Frage ist ja auch, die sich viele stellen, jetzt das zu verkünden, ist das zu früh und so weiter und so fort. Also erstmal ist klar, Pavel Dotschev, Rekordtrainer, ist ein super Typ. Dass Matthias Heidrich und die Verantwortlichen in Aue sich überlegen, wir wollen einen anderen Weg einschlagen, ist total legitim. Dass Pavel Dotschev das nicht versteht, ist total legitim. Die Sache ist nur, was macht das jetzt mit der Mannschaft? Da gibt es auch zwei Möglichkeiten, nämlich dass die das beeinflusst negativ oder dass sie sich sagen, so wie gestern ja auch Martin Mendl nach dem Spiel gesagt hat, jetzt erst recht Mentalität. Ich bin mir da auch noch nicht ganz sicher, wie ich da drauf schaue.
Also ich würde sagen, du hast fast alles perfekt zusammengefasst. Nein, wirklich, weil ich finde das ist völlig okay, was da gerade passiert. Und ich bin zum Beispiel auch der Meinung, dass Pavel Dotschev ein wunderbarer Mensch ist, der auch eine wunderbare Art der Menschenführung hat. Der ist zu uns freundlich, der ist zu jedem Ordner freundlich und der lässt auch einen Fußball spielen, den ich mir gerne angucke. Trotzdem, wenn ich jetzt glaube, wird Pavel Dotschev, wenn er dieses Jahr nicht aufsteigt, und da sieht es ja eher danach aus, wird er dann nächstes Jahr oben mitspielen? Da würde ich jetzt sagen, nein. Weil ich glaube, dass sich auch die Art von einem Trainer, und er ist jetzt auch schon wieder relativ lange da, auch ein Stück weit ganz normal abnutzt. Was ist die Halbwertszeit? Und ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass ich sage, diese Kombination Dotschev Aue, der hat die in einer ganz schwierigen Situation gerettet, der hat die stabilisiert, führt jetzt automatisch in die zweite Liga, was glaube ich auch irgendwann mal das Fernziel wieder ist. Und deshalb finde ich es total legitim zu sagen, wir machen einen anderen Weg, dass er das vielleicht anders sieht.
Aber Thomas, müsste man, wenn man wirklich dieses Ziel zweite Liga hat, müsste man dann nicht sofort reagieren? Weil es ist ja auch in dieser Saison durchaus noch möglich, oben nochmal
anzukommen. Ja, aber ich glaube nicht, dass du eine Mannschaft hast dieses Jahr, wo du sagst, damit musst du hoch. Ich glaube, dass die Konkurrenz zu stark ist, sich oben auch formiert hat.
Ja, das sehe ich. Aber guck mal, wie wenig konstant die Teams oben sind. Und Aue war auch ein paar Mal Tabellenführer, wo wir auch gesagt haben,
ich spiele um den Aufstieg mit. Ja, habe ich auch gesagt. Stehe ich auch zu. Ja. Weil ich gesagt habe, wenn die jetzt nur weiter normal punkten, dann können die aufsteigen. Aber die hatten ja jetzt schon eine brutale Schwächephase auch.
Es sind aber auch nur noch 3 Punkte
alles
Rückstand.
Gut.
Ne?
Also alles gut. Aber weil du es gerade gesagt hast, Martin Mennels Aussage ist für mich schon entscheidend. Das ist ein Führungsspieler, der sagt, das macht was mit mir menschlich. Also die werden den Dotschev, glaube ich, nicht hängen lassen. Dafür haben die auch zu viele junge, ehrgeizige Spieler. Die werden schon mit dem versuchen, das anständig zu Ende zu bringen. Deshalb sehe ich auch jetzt keine Gefahr. Aber ich glaube, dass dann auch so ein Zyklus, und das muss man, wie du gerade sagst, einem Sportchef auch zugestehen, dass der dann vielleicht einfach rum ist.
Also ich bin auch bei dir, dass das, ich finde den Schritt auch irgendwo sinnig im Sinne der Perspektive. Ich glaube schon, dass das irgendwann mal irgendwie aufgebrochen werden muss. Es ist ja schon eine Mannschaft, die für Dotschev durchs Feuer gehen würde. Also alle Mannschaften sind ja wirklich, die Dotschev betreut, immer sehr auf ihn zugeschnitten. Du hast immer deine Führungsspieler mit Mendl, Pepic, Stefaniak. Deswegen glaube ich auch, dass sie ihn jetzt nicht hängen lassen werden. Ich hätte ihn jetzt auch nicht direkt entlassen, weil ansonsten hast du ja die Gefahr, dass diese Mannschaft komplett irgendwie zerfällt. Also ich mich frage, warum dieser Zeitpunkt jetzt, ich glaube, das war aus der Presse sogar gesteuert, das war gar nicht vom Verein selber an die Öffentlichkeit geraten und sie mussten jetzt reagieren. Ja, und jetzt ist natürlich die Frage, achso, noch ein Punkt, ich glaube, finanziell ist das auch ein Thema, dass du ihn jetzt nicht entlässt, weil dann musst du schon einen weiteren Trainer anstellen. Also in Aue ist man, glaube ich, da nicht auf Rosen gebettet und das ist ja auch dieses Spielchen, was Heidrich irgendwie spielen muss. Er muss irgendwie den finanziellen Rahmen halten und die Mannschaft weiterentwickeln und da musst du einfach auf jüngere Spieler setzen und wir kennen alle Pavel Dotschev. Es ist einfach ein Typ, der eine Wohlfühloase schafft, aber auch nur für die ersten 12, 13 Spieler, die dann meistens erfahrene Spieler sind und junge Spieler haben es meistens schwer, in die Mannschaft zu kommen und in den letzten Jahren hast du schon mitbekommen, dass Heidrich immer viele junge Spieler geholt hat. Der Kader wurde immer kleiner. Deswegen mussten sie auch irgendwann eingesetzt werden von Dotschev. Und mittlerweile ist man, glaube ich, an so einem Scheidepunkt, wo man sagen muss, wir wollen mehr auf die Jugend setzen. Und Pavel, du bist eher ein Trainer, der dann auf die sichere Variante geht und sagt, komm dann lieber den 27-Jährigen als den 19-Jährigen.
Ich kann mich aber auch daran erinnern, dass ich vor ein paar Wochen Aue kommentiert habe und da waren viele Junge in der Startelf. Ne? Es ist, wie gesagt, du kannst das aus vielen Perspektiven, kannst du das sehen. Das Ding ist natürlich auch, das ist ein Medienthema, das wird jetzt jede Woche wird es sein, wenn sie verlieren, so wie gestern, auch unglücklich, auch mit Schiedsrichterentscheidungen, die durchaus fragwürdig waren, könnten wir übrigens einen kompletten eigenen Podcast machen, aktuell mit Schiedsrichterentscheidungen. Was ich aber zum Beispiel gut finde, ist Pavel Dotschev, und das ist das ja auch, was ihn auszeichnet, der hält nicht hinterm Berg mit seinen Emotionen, sondern der sagt und zeigt, dass er enttäuscht ist, weil ihm das was bedeutet und das finde ich auch gut.
Aber Strassi, wenn ich da direkt einhaken darf, jetzt sagst du mit Recht, es ist ein Medienthema, aber dann sage ich, wie soll das denn aufgehalten werden? Du hast doch als Trainer im November das Recht, mit dem Verein darüber zu sprechen, wie geht's denn eigentlich weiter? Wir sagen doch immer, oh, wenn du als Lame Duck in eine Rückrunde gehst, dann sagt der Heidrich zu ihm, für uns geht's nicht weiter, aber du hast hier so viele Verdienste, wir machen die Saison mit dir zu Ende. Du glaubst doch nicht, dass Pavel Dotschev jetzt ein halbes Jahr dazu schweigt, weil die Fragen würden ja dann noch irgendwann kommen, wann wird denn der Vertrag verlängert, dem siehst du das ja auch an. Der ist natürlich sauer. Also ist doch klar, der Verein hat kein Interesse daran, aber du kannst das doch gar nicht unter der Decke halten. Und deshalb ist es jetzt ein Thema. Es wäre aber genauso ein Thema gewesen, wenn sie es nicht verkündet hätten.
Das stimmt. Also er sagte gestern dann aber auch, ich möchte über das Spiel sprechen und sowas. Aber das wird ja, nächste Woche wird er wieder gefragt.
Genau, und wenn er jetzt dreimal verliert, dann wird natürlich auch irgendwann die Frage kommen, naja gut, er ist nächster kein Trainer mehr, machen wir mit der Interimslösung weiter. Das ist ja immer klar. Aber vom Zuschnitt des Vereins und des Charakters der Mannschaft würde ich nicht sagen, dass sie ihn hängen lassen.
Was ich aber, was wir vielleicht auch noch diskutieren müssen, ist das, was Dotschev ja dann gesagt hat. Er hat Heidrich gefragt, warum? Und er hätte keine Antwort bekommen. Und Heidrich hätte gesagt, eigentlich hast du nichts falsch gemacht. Und ich kann dir gar nicht sagen. Das wäre natürlich schon crazy, wenn das wirklich so passiert
ist. Das glaube ich aber nicht.
Jetzt sind wir im Raum der Spekulation. Ja. Ich glaube, dass auch Dotschev nicht so viel falsch gemacht hat, weil er einfach die Mannschaft gerettet hat, sie weiterentwickelt hat mit den Spielern, die da waren oder mit dem Material, was da war. Und jetzt ist, glaube ich, in Aue die Zeit gekommen, einfach ein Perspektivwechsel zu haben, einen anderen Ansatz zu wählen. Und das wäre eben ein jüngeren Ansatz. Ich will jetzt gar nicht sagen, dass er besser ist, sondern es ist einfach zwei unterschiedliche Arbeitsweisen treffend aufeinander. Heidrich ist einer, der kommt aus 10 Jahren NLZ in Cottbus und in Köln. Und Dotschev ist einer, der eher auf einen erfahrenen Stamm setzt. Und das trifft jetzt hier in Aue aufeinander zu einem Zeitpunkt, wo sich der Verein, glaube ich, so ein Stück weit neu erfinden muss. Heidrich ist ja jetzt auch, also wir hatten vor ein paar Wochen dieses Thema, dieses Testspiel gegen RB Leipzig. Auch da ist er schon mit den Fans so ein bisschen aneinander geraten. Jetzt sägt er so ein Stück weit Dotschev ab. Also das ist auch ein schwieriges Spielchen gerade für
ihn. Ja, weil,
ne?
Weil ich glaube, für Heidrich ist ja auch von der eigenen Erwartung Aue nicht das Ende seiner Sportdirektorenkarriere. Ne? Aber klar ist auch, vor 2 Jahren haben wir darüber gesprochen, wie Dotschev eigentlich fast vom Hof gejagt wurde in Aue. So bekommt er jetzt, wenn es einigermaßen gut läuft, den Vorderausgang. Und am Ende des Tages kann ich mir auch vorstellen, wie so ein Gespräch läuft. Der Heidrich bittet den zum Gespräch, dann sagt er, du übrigens, es geht nächstes Jahr nicht weiter. Dann sagt er, ja, warum? Ja, du hast uns gerettet, du hast ja nicht viel falsch gemacht. Aber wie du sagst, ich möchte einfach einen anderen Ansatz haben. Und du stehst jetzt auch nicht dafür, dass ich mit dir ein Jugendfeuer entfachen kann. So könnte das ja auch sein. Dann kann er ihm nichts vorwerfen, aber trotzdem möchte ein anderes Profil haben.
Es kann ja auch sein, dass Heidrich Dotschev gefragt hat, willst du diesen Weg mitgehen, den wir jetzt uns hier vorstellen?
Und das glaube ich
nicht. Nee, das glaube ich nicht.
Aber es erinnert mich alles, erinnert euch noch an die Situation in Mönchengladbach, Hecking und Rose. Als Eberl dann zu Hecking aufs Gestüt gefahren ist, um ihm mitzuteilen, dass es nicht weitergeht, obwohl er gerade dabei war, in den Europapokal einzuziehen, weil er die Idee hatte, mit Rose jünger, ambitionierter und so weiter und so fort. Am Ende hat Hecking, war natürlich enttäuscht, hat Borussia aber in den Europapokal geführt. Und heute in Mönchengladbach sagt man sich, meine Güte, was war das für eine geile Zeit mit Dieter Hecking? Und wie, trotz sportlichem Erfolg, wie schmerzhaft war das dann mit Rose gegen Ende? Das zum Beispiel wünsche ich Pavel Dotschev. Stellt euch mal vor, der geht da als Aufsteiger. Dann können sie dem da aber aus diesen Männchen, wie heißen die da, diese
Räuchermännchen.
Können sie dem aber
Nussknacker haben die doch da, ne?
Nee, Räuchermännchen in Aue. Können sie dem
Holzmichel, oder?
Ja, können sie dem so eine
Denkmal bauen.
Ja, also
aber, Pavel Dotschev. Aber klar ist ja auch, dass Pavel Dotschev ist Rekordtrainer. Das ist so ein richtiger Elder Statesman, so ein Grand Seigneur. Und irgendwie kann man ja auch sagen, ey, der hat sich so lange da gehalten, aber in der 2. Liga durchschlagenden Erfolg zum Beispiel auch nicht vorzuweisen. Es gibt wahrscheinlich Trainer, die passen da noch irgendwie. Also warum soll der eigentlich nicht in der 2. Liga eine gute Rolle spielen, würde man sagen, von der Art, das ist ja so ein feiner Typ, auch wie der Fußball spielen lässt.
Der Carlo Ancelotti der 3. Liga.
Ja, aber wahrscheinlich ist er genau da auch gut aufgehoben. Wenn er mit Aue aufsteigen würde, sage ich jetzt nicht, dass er der Garant dafür wäre, dass die dann in der 2. Liga bleiben würden. Also ich finde, es ist alles gut. Und wie du sagst, der darf auch enttäuscht sein, aber in einem halben Jahr würde er vielleicht darüber lächeln, wenn er dann hoffentlich rausgetragen wird aus dem Lößnitztal.
Und außerdem sind wir uns sicher, den werden wir wiedersehen. Klar. Auf irgendeiner Drittligabank werden wir Pavel Dotschev wiedersehen und darauf freuen wir uns dann. Die Frage ist natürlich, was hat Heidrich für eine Idee? Welcher Jungspund kommt da?
Ja gut, der Kicker macht es ja schon jetzt ganz groß mit einem Bild von Rüdiger Rehn. Das ist natürlich jetzt auch 1 und 1 zusammengezählt. Wem hat Rüdiger Rehn zusammen in Aue gespielt? Also da werden jetzt Verknüpfungen hergestellt. Ja, weiß ich nicht, warum das jetzt schon so groß gemacht wird. Anscheinend ist ja dann doch mehr dran, wenn es der Kicker schon so groß macht.
Also mit Foto?
Ich also glaub, aus, dann muss da schon was aus medialer Sicht, das ist eine Seite, Riesenfoto von Rehm beim Thema Aue, finde ich schon sehr plakativ.
Haben also, wir nicht die Nummer von Heidrich?
Können fast
wir
den nicht einfach anrufen? Schon fast Boulevardesk von Kicker.
Und der Kicker, der ja normalerweise eher so, ne?
Seriös, ja. Mhm.
Genau. Der sich nicht an Spekulationen
also beteiligen möchte. Also du bist möchte. Ja bei uns der, du bist ja der Kicker des Podcasts.
Boah, das weiß ich nicht.
Straße ist die Gala. Mhm. Tobi ist die, der Feuilleton der SZ.
Und du bist die St. Pauli.
Neuer Revue. Blitz-Illu.
Oh Gott. Als ich angefangen habe, habe ich gedacht, was dabei rauskommt.
Kommst du raus, genau.
Aber habt ihr da keine Ideen? Also Rüdiger Rehm wird vom Kicker gesagt. Also eine Sache ist doch klar. Wenn Heidrich das macht, was ja übrigens, finde ich, wieder dafür spricht, dass er, glaube ich, irgendwann mal einen ganz großen Verein auch führen kann als Sportdirektor, weil er mutig ist, weil er auch mal gegen den Strom schwimmt, dann muss er einen Plan haben. Den hat er jetzt auch. Dann weiß der, mit wem er das machen will. Der fängt ja nicht jetzt erst an, Gespräche zu führen und dann gibt es da nichts und dann geht er in 3 Wochen zum Pavel. Das war ein Witz. Nee, wir machen ja doch weiter.
Ja, der hat ja wahnsinnig viel Zeit und das hat ja Janik gerade eben gesagt. Der kennt sich ja so gut in den NLZs aus. Der kennt die Regionalliga all. Also wenn der vielleicht, wenn das nicht reden wird, dann wird das ein ambitionierter...
Ich kann mir zum Beispiel auch vorstellen, dass Marc Zimmermann ein Thema wird, mit dem er ja lange in Köln zusammengearbeitet hat.
Ja,
ne?
Wobei, der ist ja gerade in Halle, ne?
Genau, aber das...
So leidlich erfolgreich, keine Ahnung. Muss ja auch ein bisschen...
Also es wird auf jeden Fall ein Gegenpart zu Dortchef werden.
Würde ich mal sagen. Und für junge Trainer ist Aue ja auch eine gute Adresse, muss man ja auch mal ganz klar sagen. Ja, ne?
Tedesco damals. Ja, ne? Heute erfolgloser belgischer Nationaltrainer.
Ja, aber das ist jetzt noch viel zu früh, um da, glaube ich, zu spekulieren.
Genau.
Aber klar kann ich mir Rehm da vorstellen. Der entwickelt halt auch junge
Leute. Ja, aber jetzt, jetzt müssen wir mal gucken, gibt es ja noch andere Themen als Deutsche? Wir sind jetzt schon seit einer Viertelstunde. Nein, wir müssen
das
jetzt.
Ist aber wichtig.
Ja.
Du hast doch heute nichts mehr vor.
Nein, habe ich ja auch nicht. Aber wir müssen ja schon auch mal sagen, jetzt haben wir über das Thema gesprochen. Jetzt fängt es an zu spekulieren. So, und da haben wir noch nichts.
Wir reden mal ein bisschen über die Tabellenspitze in der dritten Liga. Denn es hat sich mal wieder mal gezeigt, Tabellenführer werden ist nicht schwer, Tabellenführer sein dagegen sehr. In der bisherigen Saison hat die Mannschaft, die als Tabellenführer in den Spieltag gegangen ist, erst 2-mal dann auch das Spiel gewinnen können. Und so jetzt auch am Wochenende Sandhausen nur den Punkt geholt in Essen und das Rennen oben an der Tabellenspitze bleibt total eng und geht gnadenlos weiter. Also es gibt keine Mannschaft, die aktuell so vorprescht, wo man sagt, na, ihr wollt es aber wissen.
Ich finde die Statistik Wahnsinn, wirklich. Also als ob der FC Bayern München nie gewinnen würde, wenn er an der Tabellenspitze steht. Die letzten 8 Male hat der Spitzenreiter nie gewonnen.
Deswegen hat Pele Wollitz nach dem Freitagsspiel ja auch gesagt, hoffentlich holt uns morgen noch jemand.
Ja. Ist aber nicht passiert.
Jetzt sind sie immer noch vorne.
Und das reden wir jetzt über den Freitag? Energie?
Wir reden über alle Teams da oben in der Spitzengruppe.
Ja, weil ich war da ja vor Ort und muss sagen, Energie Cottbus... Jetzt würde ich wirklich so weit gehen zu sagen, das ist ein Spitzenteam. Die sind nicht nur gut gestartet als Aufsteiger mit Euphorie und so weiter und so fort. Und da haben wir auch gesagt, hat ja auch Gründe in der Regionalliga. Sie waren schon lange zusammen, sie kennen das, sie wissen, was Wollitz will und so weiter und so fort. Dann haben sie jetzt aber Rückschläge gehabt und kommen jetzt wieder. In Köln bei der Viktoria. Dabei ja auch 20 Minuten in Unterzahl aufgrund dieses völlig falschen Platzverweis für Pelivan. Da muss ich sagen, also mit Cottbus dürfen wir rechnen bis zum Schluss da oben.
Ich habe wieder gesehen, Elias Bethke, glatte 1.
Ja, Wahnsinn.
Mann des Spiels, Mann des Kicker des Spieltags wahrscheinlich wieder, irgendwie schon zum 5. oder 6. Mal mit in der Elf des Tages. Und dann ist mir aufgefallen, letztens war ja Länderspielpause, Spiel in Freiburg. Und es gibt total viele Spieler, die aktuell Nationalspieler sind, die sogar aus der Cottbuser Jugend kommen. Also angefangen jetzt mit Tim Kleindienst, der hat da 8 Jahre gespielt. Wir haben Maxi Bayer, der da 3 Jahre gespielt hat. Kevin Schade kommt daher. Elias Bethke wäre vielleicht sogar der Nächste. Also das hat man immer gar nicht so auf dem Schirm. Nee, aber
das hatte ich jetzt auch nicht so auf dem Schirm stark.
Aber die haben da eine echt gute Jugendarbeit, die sich sogar bis zum DFB hochschlägt. Also deswegen.
Und guten Nachwuchs, auch in der Junioren-Bundesliga. Also, das darf man ja auch nie vergessen. Cottbus war ja zu DDR-Zeiten eher ein Zweitklassenverein, also so Fahrstuhlmannschaft. Was die so nach der Wende in Anführungszeichen 6 Jahre Bundesliga gespielt und sowas. Also, das nötigt mir allergrößten Respekt ab.
Und das Hier und Jetzt stimmt ja auch. Also, mehr als je zuvor. Also, ich glaube, Cottbus ist wieder zurück.
Und Wollitz hört ganz sicher auf am Ende.
Auf jeden Fall, der hört auf und wird dann Sportdirektor.
Und Trainer.
Und den Trainer will ich mal sehen, der dann sagt, weißt du was, das machen wir. Ja?
Pavel Dotschew vielleicht.
Pavel Dotschew, ja genau.
Nee, aber also Cottbus lebt natürlich jetzt auch genau davon, dass kein Spitzenteam da vorne wegzieht. Ne? Also die fühlen sich da jetzt sehr wohl da oben, haben natürlich diesen Lauf, haben Elias Bethke, haben Thiele, der halt beständig trifft.
Ja, was heißt Lauf? Also davor hat es ja dann doch schon vor der Länderspielpause
mal ganz kurz. Ja, aber als Aufsteiger diese konstanten Punkte einfach, ne?
Ja, aber ich finde dann auch, dass Wollitz die richtigen Entscheidungen trifft. Er nimmt Kraus raus, bringt Ponyschef und der macht das Tor. Also wenn, dann haben alle einen Lauf. Ja, dann hat auch Wollitz einen Lauf. Ich habe ihn beobachtet, vor dem Spiel gehört, kurz gesprochen, nach dem Spiel gehört. Ich habe das Gefühl, Energie Cottbus, die sind wie, also das gallische Dorf, ne, dort, die haben einen richtig geilen Plan. Jeder zieht da mit, jeder hat da Bock. Ich glaube, die können wirklich aufsteigen, Beggy. Also
haben wir ja nach dem Osnabrück-Spiel schon gesagt. Auf dem Heimweg haben wir das gesagt.
Also wir fordern weiterhin die Überschrift ab durch die Dritte.
Ja, aber dann haben sie dann mal wieder so ein Ding darin, wie dieses 0-4 in Essen.
Ja, gut, aber das ist ja dann lieber, ganz ehrlich, wo du am Ende sagst, fährst da weg, bist richtig bedient, hast einen auf den Arsch bekommen und hast auch verdient verloren, als da irgendwo so 0-1, wo du Chancen vergeben hast. Auch das tut gar nicht weh. Und ich weiß ja, hier am Tisch werden ja Dresden und Bielefeld seit Wochen als die Aufsteiger gehandelt. Ich habe euch gesagt, Bielefeld verliert zu 100% in Rostock. Das war ja so. Und Dresden, muss ich auch sagen, das war ein richtig glücklicher Punkt. Ja. Wieder mal hinten raus. Saarbrücken war die klar bessere Mannschaft. Ja. Also dieses, dass Dresden so weggeht und sowas, das sehe ich überhaupt nicht. Also warum soll Cottbus das nicht bis zum Schluss? Weil die haben ja tatsächlich überhaupt gar nichts zu verlieren. Die feiern wahrscheinlich im Januar den Klassenerhalt. Und wenn es dann noch einigermaßen weitergeht, warum nicht?
Sind punktgleich mit Sandhausen. Da ist die Tabelle übrigens total egal. Hat zumindest Reto Ristic nach dem 1-1 in Essen gesagt. Der vergleicht das damit.
Das ist wie mit den Liegestützen. Nach jedem Liegestützenspiegel zu schauen und zu sagen, boah, hat sich was verändert, sieht es gut aus. Nein, du musst dich fokussieren, dass du sie richtig machst und vor allem, dass du sie machst. Der Körper, der macht dann auf einmal eine gute Figur.
Alter, ganz ehrlich, geiler O-Ton.
Habe ich gestern auch schon gesehen, fand ich geil.
Also Sandhausen hat natürlich eigentlich die Möglichkeit gehabt, da in Essen das Ding zu gewinnen und sind dann vielleicht doch nicht das absolute Spitzenteam, das das Ding dann auch zieht. Also führen nach 37 Sekunden 1-0 und haben dann eigentlich das Spiel in der Hand und lassen Essen vor allem in der zweiten Halbzeit dann nochmal richtig zurückkommen und können dann eigentlich fast noch froh sein, dass sie wirklich mit dem 1-1 nach Hause fahren. Aber auch da hat sich dann eben gezeigt, so sattelfest sie manchmal sind, aber so richtig konstant ist auch Sandhausen nicht.
Aber ich muss sagen, Sandhausen ist für mich ich sag's mal ganz ehrlich, ich weiß gar nicht, was ich zu denen so sagen soll. Also da ist ja Kohle da, ich finde Ristic echt einen guten Trainer, weil ich finde, der hat auch damals in Halle, dann kommen da Spieler hin wie Baumann, da haben wir auch schon gesagt, aber kann man seriös Sandhausen vergleichen mit den anderen Standorten, über die wir sprechen? Du hast Dresden, du hast Saarbrücken, du hast Cottbus, du hast Bielefeld, wo du das Gefühl hast, da steht eine ganze Stadt, so eine ganze Region hinter dir und dann hast du Sandhausen.
Also, ja, aber den Anspruch haben sie ja auch gar nicht.
Nein.
Das wissen sie ja auch.
Ja, ja.
Und vielleicht ist aber auch genau das der Vorteil, dass da eben keine große Unruhe aufkommt.
Genau, es ist keine große Unruhe, es ist aber auch kein ganzes Ding, das sich in den letzten 5 Spielen in der Liga höher trägt. Ich kann das so ganz schwer sagen.
Das ist ja genau der Faktor, den Sandhausen nicht hat. Dafür haben sie halt diesen Faktor Ruhe.
Genau.
Und das müssen sie halt für sich nutzen. Ne? Da wird nicht am letzten Spieltag irgendwie ein Fanmarsch gemacht durch die ganze Stadt und dann wird der Bus mit Pyro empfangen und sowas. Das ist ein Faktor, den können sie nicht
erzählen. Höchstens von Mannheimern, die ankommen und die Supermärkte aufräumen.
Ja, aber sie haben es trotzdem schon mal geschafft, aufzusteigen in die zweite Liga und die Qualität dazu haben sie alle
sie
mal.
Sie haben ja auch vor allen Dingen die finanzielle Grundausstattung dafür. Ne?
Ich fand es einfach viel beeindruckender, dass Essen nach diesem 37-Sekunden-Rückstand dann noch zurückkommt, weil auf diesem Spiel war ja richtig Druck.
Seid ihr euch immer noch alle sicher, dass Essen nichts mit dem Abstieg zu tun haben wird?
Wer hat das gesagt?
Janik hat letztes Mal gesagt, die werden sich ganz klar.
Ich habe großes Vertrauen in RWE, doch. Ja. Doch. Also man muss jetzt noch den richtigen Stürmer finden in der Winterpause.
Das ist das große Problem.
Obus zurückholen.
Boah, die spielen in Saarbrücken nächste Woche. Also klar, in dieser Liga kannst du auch, dann sitzen wir hier und sagen, die haben 2-1 in Saarbrücken gewonnen. Aber wenn du das verlierst, dann hast du von 16 Spielen 8 verloren. Ich weiß gar nicht, also ich finde den Kader auch nicht so gut. Ich habe das schon mehrmals gesagt. Ich finde, es ist klar schlechterer Kader als letztes Jahr. Du weißt auch, im Moment finde ich, ist es noch wirklich einigermaßen ruhig, wenn die mal Panik bekommen, da runter wieder zu gehen. Ihr wisst alle, wie schwer die sich getan haben, da hochzukommen. Also ich mache mir echt Sorgen um Essen, weil das ist ja gar keine Frage. Natürlich will ich das Essen. Also wegen mir können die auch zweite Liga spielen. Also ich finde das geil, da zu sein, aber ich finde die Situation echt alarmierend.
Also ich war ja da und wenn die immer so spielen wie in der zweiten Halbzeit, vor allem zu Hause, dann sind die zu Hause einfach super schwer zu schlagen. Das wissen wir alle, dass an der Hafenstraße dann wirklich hart ist. Und dieser frühe Rückstand nach 37 Sekunden hat natürlich erstmal auch ganz viel gedankliche Kraft gekostet, weil wenn du da unten stehst und du hast einen Matchplan und du gehst in das Spiel und nach 37 Sekunden passiert auch noch ausgerechnet Aslan, so ein blöder Fehler hinten im Aufbau und dann läufst du erstmal der Musik wieder hinterher, das hat Dabrowski auch gesagt. Ja, da braucht man erstmal eine Weile, um sich das abzuschütteln und dann haben sie sich da rausgearbeitet, dann kam die Halbzeitpause und dann muss auch Dabro irgendwas Gutes gesagt haben in der Kabine, weil die in der zweiten Halbzeit einen richtig starken Auftritt dann hingelegt haben.
Ja, aber sie belohnen sich nicht und das haben wir schon oft gesehen in dieser Saison. Sie schießen einfach viel zu wenig Tore, vor allen Dingen in den entscheidenden Spielen sind sie einfach überhaupt nicht effizient und natürlich kannst du jetzt in der Winterpause, das werden aber vermutlich 38 andere Vereine auch versuchen, dir einen Stürmer holen, der dir 10, 12 Tore garantiert. Aber erstens ist das teuer und zweitens ist da die Frage, wer könnte das sein? Also ich glaube, da hat man auf jeden Fall in der Kaderplanung, so wie Vegi das gesagt hat, hat man es versäumt. Da hat man, glaube ich, gedacht, Vonić ist einer. Vonić ist wirklich einer, aber irgendetwas blockiert ihn. Ja, der hatte ja auch wieder in der zweiten Hälfte dann auch nochmal eine große Chance. Also irgendetwas blockiert ihn und vielleicht
macht
haben sie gehofft,
das Vorder, ne?
Genau, ja, aber vielleicht haben sie gehofft, dass der jetzt richtig durchstartet. Aber ich glaube, die Hoffnung...
Aber der ist auch erst 21, glaube ich.
Ja gut,
aber,
trotzdem kann ja, man Tore schießen.
Aber ich würde unbedingt alles versuchen, Obus zurückzuholen. Das spielt ja beim FC keine Rolle.
Aber er ist auch kein Knipser, der dir 10 Dinge
macht. Ja, das ist natürlich dieser romantische Gedanke. Ich weiß nicht, ob Obus zurückkommen würde, weil die Mannschaft von RWE ist nicht mehr das, was sie letztes Mal war. Das ist ja das Thema Selbstverständnis, letztes Jahr Vierter oder Fünfter geworden. Das ist nicht mehr die Mannschaft, da gibt es kein Götze oder kein Schapina mehr. Ne? Das ist eine andere Mannschaft. Also Obus würde ich natürlich auch direkt zurückholen, aber ich glaube nicht, dass er nochmal so funktionieren würde in dieser Mannschaft.
Aber nochmal, wir müssen ja sagen, Wintertransfers sind immer schwierig. Der kommt dahin, der kennt den Club zumindest. Der braucht keine Anlaufzeit. Natürlich ist er jetzt nicht der Knipser, aber der hat ja trotzdem für viel Gefahr gesorgt. Also wenn ich das Risiko minimieren möchte mit dem Wintertransfer, würde ich alles auf Obus setzen.
Ja, du brauchst aber trotzdem auch vorne noch einen beständigen Stürmer. Ich wäre ja bei Flo Dietz vom FC.
Ja.
Einfach mal so einen Namen reinschmeißen.
Oder Marc Uth.
Nein, der Vertrag läuft bis 26, kannst du ausleihen. Ein Spieler, der Vertrauen braucht. Ich glaube, Dabrowski wäre auch ein Trainer, der dem dann auch mal 3, 4, 5 Spiele gibt, auch wenn er nicht trifft. Aber
also ich kenne Flo Dietz, das ist ein Ehrenmann. Und der hatte ja viele Verletzungen und hat sich immer zurückgekämpft. Der braucht mal jetzt auch mal 10, 12 Spieler am Stück und dann wird das ein Knipser. Also gute
aber,
Idee
aber,
von dir.
Aber ich glaube, für ihn lange nicht gespielt, jetzt kommt aus einer Verletzung, ist glaube ich jetzt auch keiner, der vor Selbstvertrauen zerberstet gerade. Ich glaube, der bräuchte eher einen Club, der oben mitspielt, wo die Flanken reinregnen, der mit seinem Körper was machen kann. Denn in Essen musst du ja dann auch direkt funktionieren, wenn du da hinkommst. Und dann heißt, der kommt aus der Bundesliga, was? 2 Spiele, kein Tor. Das darf man auch nie vergessen.
Ja, jetzt reden wir über einen Stürmer, den viele brauchen und schon schneit uns jemand in die Leitung rein. Es war aber auch verabredet, dass wir jetzt sprechen mit einer Drittliga-Legende natürlich. Einer, der die Liga so gut kennt wie vielleicht nur ganz wenige andere, eine Stürmerlegende aktuell beim FC Ingolstadt. Pascal Testroth ist unser Gast bei 4:3. Paco, grüß dich.
Grüß euch, hallo, schön, dass ich dabei sein darf.
Man muss aber dazu sagen, nicht nur Drittliga-Legende, sondern du hast auch einen richtig geilen Torschnitt in der zweiten Liga. Ich glaube, da hast du in jedem dritten Spiel genetzt fast 50 Tore gemacht, ne?
Ja, richtig. Also zweite Liga war quotentechnisch auch sehr, sehr erfolgreich. Ich glaube sogar fast in jedem zweiten Spiel Tor oder Vorlage. Zweite, dritte Liga hat ganz gut geklappt bei mir. Erste leider nicht angekommen.
Aber ewige Torschützenliste in der dritten Liga, bist du nicht mehr weit von der Spitze. Janic hat 81, du bist bei 75. Ja. Ist das noch ein Ziel?
Ja, absolut. Also Platz 1 ist, glaube ich, unerreichbar mit Fink, den wird keiner mehr kriegen, aber Sluddy ist auf jeden Fall in Sichtweite und wäre ganz nett, wenn ich den noch kriegen würde.
Und es startete alles damals, kannst du dich erinnern, an dein erstes Drittligator?
Ja. Gegen Union Berlin, gegen Ruben Neuhaus damals.
Und natürlich gegen Steven Ruprecht, der hat doch da gespielt und hat wahrscheinlich den Zweikampf verloren.
Den habe ich aufgezogen und er hat ein bisschen Geld gesucht.
Ja, vielen Dank für deine Zeit. Wir haben gerade erfahren, dass du frisch von einer Untersuchung kommst, weil du bist ja in einer Verletzung. Erklär uns mal kurz auf, wie ist der Stand? Was macht der Oberschenkel?
Ja, ich bin im Reha-Training, war eine etwas längere Sache als zunächst vermutet oder zunächst gehofft. Und wie gesagt, da bin ich jetzt weiter im Training, weil jetzt eben im MRT die Diagnose habe ich noch nicht bekommen, wie es jetzt ausschaut. Aber ja, ich hoffe, dass ich in diesem Jahr noch wieder angreifen kann. Aber wie gesagt, Tag von Tag oder Woche für Woche müssen wir gucken. Und ich hoffe, dass ich jetzt wieder fit werde und ja, dann schnell wieder dabei sein kann und würde auch ganz gerne auf dem Platz stehen. Also Tore schießen klappt der Moment auch ganz gut bei uns. Also da wäre ich auch gerne dabei.
Paco, wie ist es denn insgesamt mit der Mannschaft? Ich habe euch vor ein paar Wochen in Aachen gesehen. Da habe ich gedacht, das sieht ordentlich aus. Das ist eine gut besetzte Mannschaft, aber irgendwie hast du ja immer so ein bisschen darauf spekuliert oder hast gedacht, Mensch, wenn Ingolstadt mal ins Laufen kommt und eine Serie schafft, aber zwischendurch war es ja tabellarisch auch eigentlich eher so ein bisschen frustrierend. Wart ihr euch eigentlich immer, selbst in der Mannschaft, auch bewusst, dass es da vielleicht nur so einen kleinen Zünder braucht, um das anzustoßen, was jetzt gerade da ist? Denn im Moment, finde ich jetzt, in dem Lauf, seid ihr natürlich jetzt in einer guten Rolle.
Ja, gebe ich dir recht. Ich glaube, so ein bisschen entscheidend war das Spiel in Sandhausen, wo das erste Mal im Kopf so ein bisschen Zweifel waren, weil wir halt echt dort wieder 4 Gegentore bekommen haben, selbst 3 geschossen haben. Und da war es so ein bisschen so, ja, so kann es jetzt gerade nicht mehr weitergehen, weil es immer ganz gut lief, aber doch nicht gut genug. Und wir haben zu wenig Punkte geholt. Und da haben wir uns zum ersten Mal zusammengesetzt danach. Und da war ich dann auch so ein Initiator, der gesagt hat, die Jungs, macht euch jetzt mal nicht mehr so viel Kopf übers Verteidigen, sondern wir können es doch alle, wir haben es doch alle schon mal nachgewiesen und ich glaube, danach wurde Schritt für Schritt besser. Dann dieses Aachen-Spiel, kann ich mich noch dran erinnern, dass da haben wir nicht gut gespielt und trotzdem finde ich, hätten wir am Ende dort das Spiel gewinnen müssen, wenn wir die Szene da hatten in der letzten Minute mit Gröning auf der Linie und dann in den letzten 4 Spielen. Also da muss ich wirklich sagen, es ist jetzt sehr, sehr stabil geworden, die Gegner haben gut auch zu uns gepasst und ja, aber wie gesagt, die Liga ist so schwer, also man muss die Spiele erstmal gewinnen. Ich finde, das Wochenende hat man jetzt gesehen, wie viele Punkteteilungen waren, also ich glaube, da sind wir jetzt gerade auf einem richtig guten Weg.
Also die Liga ist so schwer, außer Osnabrück natürlich, oder wie hast du die wahrgenommen gestern, da machen wir uns ja große Sorgen.
Ja, also ihr wisst ja, Osnabrück ist ein Ex-Verein von mir und fieber ich auch schon mal mit und ich finde eigentlich, personell sind sie immer gut besetzt, dass man immer gedacht hat, wie kann es sein, dass sie dort unten stehen, also von den Einzelspielern her, aber ich fand die gestrige Leistung schon echt erschreckend, da war wenig zu sehen und ich hoffe, dass sie ganz schnell den Turnaround schaffen und ja, in der Liga ankommen.
Wie siehst du denn allgemein den Aufstiegskampf? Du spielst ja schon so lange in der dritten Liga, hast so viele Ex-Vereine. Dieses Jahr ist ja schon nochmal spezieller, weil wirklich wenig Punkte verteilt wurden bislang da oben und gefühlt, das kommt euch ja jetzt auch zugute, nachdem ihr ja am Anfang der Saison ein bisschen schwächer wart, dass ihr jetzt wieder so richtig ranrobben könnt. Also was macht den Aufstiegskampf dieses Jahr aus? Was braucht man?
Dass es keine Mannschaft gibt, die sich absetzen kann und keine Mannschaft scheinbar qualitativ so gut ist, dass sie über allen anderen steht. Also wenn ich dran erinnere, wie wir damals mit Dresden durchmarschiert sind, da war von Anfang bis Ende kein Zucken dran gewesen und dieses Jahr muss man echt sagen, also du hast vor 2 oder 3 Wochen war der Spieltag, wo der Tabellenführer 4-0 verloren hat in Essen und der Tabellenzweite 3-0 verloren hat, also das hat es ja zuvor, glaube ich, noch nie gegeben und das sieht man jetzt auch wieder am Wochenende, die Ergebnisse, also ich habe vor dem Spieltag gesagt, ich bin mal gespannt, was heute für Ergebnisse wieder passieren und was auch überraschend wäre und weil im Endeffekt sind die Ergebnisse trotzdem nicht überraschend, obwohl die Tabellensituation gerade eine andere ist und das ist natürlich für uns extrem vom Vorteil gewesen, weil wir haben schon echt hinterhergelächzt mit unseren Punkten und jetzt sind wir durch unsere kleine Serie, die wir haben, wieder oben rangerobbt und sind wieder mitten im Spiel jetzt vor den letzten 4 Spielen.
Was mich mal ganz kurz nur interessieren würde, weil wir sprechen ja schon gar nicht mehr darüber, deshalb finde ich es ja eigentlich, das zeigt auch, wie weit wir damit sind, dass ihr eine Cheftrainerin habt im Profibereich. Wie muss ich mir das denn vorstellen? Man sagt ja normal immer, Fußball ist ja schon angefangen von euch in der Kabine, von uns Journalisten. Das ist ja eigentlich immer dasselbe. Ne? Da läuft es irgendwie nicht, dann heißt es so, die müssen sich mal zusammensetzen oder früher hieß es dann, die müssen mal Mannschaftsabend machen, einen saufen. Das ist ja schon auch, das sind ja immer die gleichen Muster. Wie ist das denn, wenn eine Frau in der Kabine euch mal so richtig zusammenfaltet? Musstest du dich auch daran erstmal gewöhnen?
Ja, definitiv. Vor allen Dingen auch mit der Sache, dass Sabrina auch jünger ist als ich. Also das hatte ich zuvor auch noch nicht, dass mein Trainer jünger ist, aber ich glaube, wie ihr sie auch schon kennengelernt habt, sie ist da sehr, sehr klar und sehr, sehr straight. Und dadurch, dass sie halt auch inhaltlich einfach richtig gut ist, hört man dann auch zu, weil im Endeffekt macht es dann doch immer übers Innerliche. Da ist dann egal, wer dann im Endeffekt da steht, wenn es Hand und Fuß hat, was gesagt wird und wenn es passt, dann hört man auch zu. Und ich finde, sie macht es super gut bei uns und man sieht ja auch, dass wir über die Zeit ja wirklich richtig ins Spiel reingekommen sind jetzt auch.
Aber wie hast du sie denn erlebt, als es so ein bisschen danach aussah, dass es in dieser Saison nicht so gut läuft? Also es gab ja wirklich mal diese Schwächephase und jeder hat gedacht, das wird nichts. Ne? Also das Experiment sozusagen ist gescheitert. Wie hast du sie da wahrgenommen?
sehr offen und sehr kommunikativ. Also muss ich wirklich sagen, da habe ich auch gedacht, was passiert jetzt? Wird sie sich jetzt ins Schneckenhaus zurückziehen und jetzt nur noch für sich so, wie ich es früher gemacht habe? Oder geht sie offen auf uns zu, lässt sie unsere Ideen auch zu und hört zu? Was habt ihr denn auch der Erfahrung gemacht? Wollt ihr? Wir haben zwischenzeitlich über ein Systemwechsel nachgesprochen, obwohl sie ein ganz klares 4-2-2-2-System hat. Hat sie uns trotzdem gefragt, wollt ihr lieber mit der Dreierkette spielen, weil wir dadurch vielleicht weniger Gegentore kriegen können? Wollen wir das verändern? Was wollt ihr? Was habt ihr für andere Ansatzpunkte? Und das hat mich schon echt überrascht und aber auch vor allen Dingen begeistert. Und ich muss wirklich sagen, sie hat sehr, sehr viel auch mein Rat mitgesucht, beziehungsweise das Gespräch mit mir gesucht, wie wir gewisse Situationen, wie ich sie erlebt habe. Und ich glaube gerade der Turnaround und der Erfolg, den wir haben, gibt ihr absolut recht. Und man merkt auch immer mehr, dass wir halt in den Automatismen ankommen. Das braucht halt doch seine gewisse Zeit.
Du hast ja jetzt in der Länderspielpause auch den B-Trainerschein gemacht. Das heißt, du guckst aktuell sowieso auch ein bisschen genauer hin, was deine Trainerin macht, was andere Trainer machen. Also hast du dann irgendwie eine andere Aufmerksamkeit als noch mal vor 10 Jahren, als du noch ein junger Spieler warst?
Komplett. Also vor 10 Jahren, ich sag vor 5 Jahren, bin ich noch auf den Platz gegangen und habe einfach mal trainiert und nach dem Training gemeckert, was haben wir jetzt für eine Scheiße gemacht im Training, so ungefähr. Und jetzt denke ich mir, wenn der Trainingsplan rauskommt, also was wir heute im Training machen, dann denke ich schon über gewisse Modelle nach. Ist das jetzt eine Spielform? Ist das eine Übungsform? Was wollen sie damit bezwecken? Und also es war schon echt ein spannender Einblick, den wir dort bekommen haben. Und das Leben als Trainer ist doch gar nicht immer so einfach. Und kleines Beispiel so ist so, wenn man so zum Platz läuft, wo man dann denkt, so mit dem Trainer zusammen, wo man dann denkt, ja, warum fragt er mich denn jetzt nicht? Wie geht's mir? Oder redet mit mir über das Spiel oder so? Und wo ich jetzt mittlerweile denke, ja, vielleicht hat er einfach ganz andere Dinge im Kopf, weil der muss ja so viel durchplanen. Also man kriegt schon ein bisschen mehr Bewusstsein dafür und ein bisschen mehr Bewusstsein auch fürs große Ganze, weil ich habe mich doch 90% immer darum gekümmert, was in der Nähe des Balles passiert und nicht, was 50 Meter davon entfernt passiert. Aber das ist irgendwie doch wichtig.
Wir müssen übrigens jetzt mal gucken, wer vor 5 Jahren sein Trainer war.
Oder weißt du es noch?
Dirk Schuster. Ja.
Aber kannst du uns da mal mitnehmen in diesen B-Trainerschein? Ich glaube, das wissen die wenigsten, dass diverse Drittligaspieler jetzt in der Länderspielpause diesen B-Trainerschein gemacht haben. Viele von den Löwen, auch von eurem Verein, von Fröde Lorenz waren, glaube ich, dabei. Kannst du uns da mal mitnehmen, wie das da so ist, auch mit der Konkurrenz im Grunde genommen in einem Hörsaal zu sitzen oder auf dem Feld zu stehen?
Konkurrenz nicht. Wir waren schon ein gewisses Team und es hat sich relativ schnell abgezeichnet, dass wir gemerkt haben, die Resonanz bekommen haben von unseren Verbandssportlehrern, dass wir doch wohl alle sehr, sehr qualifiziert sind. Und wären wir jetzt in einen normalen B-Kurs gelangt, so mit Nicht-Profis, wären wir dann doch wohl, zu den Besten gehören. Also von daher war es sehr, sehr schnell ein Arbeiten auf Augenhöhe und für mich war es unfassbar interessant, so mal so Input zu bekommen von Benny Hübner, von Christoph Schindler, von Jerome Boateng, das sind für mich Top-Verteidiger und wie ich gerade schon gesagt habe, über das Verteidigen habe ich mir relativ wenig Gedanken gemacht, weil da hatte ich im Leben nicht so viel mit zu tun. Ich wage zu behaupten, im Thema Offensivbereich bin ich schon sehr, sehr weit und sehr, sehr voller Ideen, aber Defensive, ja, das war schon was anderes. Also, und dann hört man zu, wenn ein Jerome Boateng dir erzählt, wie sie denn Querpassverteidigung trainiert haben bei der WM 2014 und was da die Aufgaben sind. Also war das schon echt ein gutes Miteinander. Die Trainingseinheiten waren dann doch immer relativ lustig, weil ja, auch da wieder, wenn ich dann einem Jerome Boateng bei einer Umschaltbewegung anschreien muss, jetzt beweg dich mal, dann zögert man doch schon mal einen Moment. Aber wir haben es echt gut gemacht und wir sind ja auch alle durchgekommen und es war spannend.
Aber wenn man diese Begeisterung hört, ja, Paco, wie lange willst du denn noch spielen? Ich habe ja das Gefühl, du willst sofort auf die Trainerbank wechseln.
Ich dachte, ich würde lieber an euren Tisch kommen.
Wollte ich gerade sagen, es steht doch in deinem Wikipedia-Eintrag ausgebildeter Journalist. Wie? Also möchtest du irgendwann bei uns in die Moderatoren- oder Kommentatoren- bzw. Expertenriege aufrücken?
Ja, finde ich super interessant. Also finde ich klasse.
Wir sind ja auch dein Lieblingspodcast, ne?
Ja, definitiv, ne? Und ich folge euch auch immer alles und sehe eure außersportlichen Aktivitäten, wie vom Strassi, der Amerika bereist hat. Also hat mich begeistert mit seinen Views, die wir da bekommen haben. Nee, deswegen, also ich will schon noch gerne 1-2 Jahre spielen. Das glaube ich schon noch, weil vielleicht kann ich ja doch nochmal Fink angreifen. Aber danach Ich weiß nicht, ob ich auf die Trainerbank wechseln werde. Das könnte eine Option sein, aber ich stand jetzt sehe ich mich eher so ja in eurer Nähe und hoffe, ihr räumt mir da noch einen Platz frei.
Ja, Wahnsinn.
Aber Paco, weil du jetzt trotzdem so diesen Blick hast, auch so ein bisschen aus der Trainerperspektive schon, möchten wir mit dir noch kurz über ein Thema sprechen, das viele Trainer in dieser Saison beschäftigt und das Mitch Kniert von Arminia Bielefeld jetzt am Wochenende auch nochmal angesprochen hat. Es geht um die Kommunikation mit den Schiedsrichtern.
Aber Tobi, wie du jetzt deine Bewerbung bei uns abgeräumt hast.
Nein, das ist notiert, das ist notiert, das ist längst hinterlegt.
Und jetzt kriegt er sofort die Aufgabe über Schiedsrichter.
Ja, okay, stimmt. Ja, das ist doch wieder gut von dir.
Noch viel schlimmer fand ich, wie du jetzt meine Hinleitung zu dem nächsten Thema weggeräumt hast.
Aber gut, muss ich jetzt doch sagen.
Jetzt weiß ich schon gar nicht mehr, worauf ich hinaus wollte. Also es geht um Mitch Kniert, der auch nochmal was dazu gesagt hat, wie die Kommunikation mit den Schiedsrichtern ist. Das hören wir uns doch mal an. Es war auf der Pressekonferenz nach dem Spiel von Bielefeld jetzt am Wochenende.
Und nochmal zum Thema Kommunikation. Also wenn ein Schiedsrichter mir eine gelbe Karte gibt und sagt zu mir, du hältst den Mund, du hörst mir zu, dann mache ich das. Wenn ich danach auch zu Wort komme, bekomme dann die gelbe Karte, der Schiedsrichter dreht sich um und geht weg. Und das ist meiner Meinung nach komplett falsch zum Thema Kommunikation, weil 1000 Leute überlegen sich wieder, wie können wir es besser machen. Die packen einen vierten Offiziellen dahin. Danach ist die nächste Idee, dass es nur noch einen Kapitän gibt, der irgendwie diskutieren kann. Danach darf nur noch einer auf der Bank diskutieren, aber dann heißt es diskutieren und im Endeffekt geht es immer in eine Richtung. Und die Richtung ist immer von den Leuten, die pfeifen in unsere Richtung. Wenn wir uns wehren oder irgendwann mal nochmal was sagen, dann kriegen wir eine gelbe oder eine rote Karte. Da fühlt man sich irgendwie mundtot gemacht. Deswegen wollte ich einmal diese Chance nutzen, weil dem Schiedsrichter konnte ich bis jetzt nichts sagen. Der ist auch eine Sekunde nach dem Abpfiff abgehauen. Und das ist dann meiner Meinung nach der falsche Weg, wenn wir von Kommunikation reden.
Und es ist ja tatsächlich nicht das erste Mal in dieser Saison, dass wir über dieses Thema sprechen. Paco, wie hast du das wahrgenommen? Was hat sich da verändert in dieser Saison, so was das Zusammenleben mit den Schiedsrichtern angeht?
Ja, ich finde gerade in der Beurteilung der Trainer ist es extrem geworden. Also ein Trainer darf gefühlt nicht mehr zucken und dann ist schon gelb oder im schlimmsten Fall dann sogar rot. Also das geht mir auch zu schnell, weil, keine Ahnung, das Leben ist ein Geben und Nehmen, also auch ein Miteinander. Und ich finde, wenn man das auf einer vernünftigen Basis macht, dann funktioniert doch alles. Immer diese Rudelbildung fand ich auch Quatsch oft. Und da finde ich es auch gut, dass es eine Regel gibt. Aber sorry, es gibt schon mal Situationen im Spiel, wo man dann ein anderes Empfinden hat. Und wenn man es dann in einer vernünftigen Tonlage nochmal spricht, also sprich mit mir und alles läuft sauberer ab, finde ich. Also das ist schon extrem geworden mit den Verwarnungen. Bei den Spielern hat es sich ein bisschen wieder beruhigt, finde ich. Also da die Kartenflut ist ein bisschen zurückgegangen. Das war am Anfang extrem. Aber bei den Trainern, also ich lese jede Woche irgendwelche Artikel. Der Trainer gelb, der Trainer gelb, der Trainer gelb. Also in der Rückrunde werden wir wahrscheinlich viele Spiele erleben, wo ja, Geschäftsführer oder Co-Trainer oder Spielertrainer dann geben wird, weil die Trainer alle gesperrt sind.
Kannst du ja schon einspringen.
Oder ist Sabrina Wittmann nicht gefährdet? Ist sie Ruhepol an der Seite? Oder geht die auch mal aus dem Sattel mit den Schiedsrichtern?
Oh.
Ja? Oh. Kann schon witzig werden.
Das interpretieren wir mal.
Die können schon mal aus dem Sattel gehen, so, ne?
Wollen wir noch einen kurzen Ausblick wagen? Auf Freitag ist ja für dich auch ein Spiel mit einer besonderen Brisanz. Ich weiß jetzt nicht, bist du dabei oder bist du nicht dabei? Das wurdest du ja eben noch nicht so ganz verraten. Tendenz, ich höre daraus eher nicht. Bist du trotzdem vor Ort oder wie verfolgst du es?
Vermutlich werde ich es von hier schauen, weil die Entfernung ist dann doch eine große. Wobei auf der Alm zu sein, ist schon ein ganz, ganz tolles Stadion. Also ja, ich schaue mal, wie wir es diese Woche hinkriegen. Ich vermute, dass ich es nicht schaffen werde zu spielen. Also das sieht im Moment nicht so aus, aber für mich wäre es natürlich ein besonderes Spiel. Und für mich auch gerade, ja, ich würde schon sagen, mit die Top-Mannschaft. Also Mitch Kniert hat im letzten Jahr angefangen, dort alles aufzubauen. Hat man schon Hand und Fuß gesehen, hatte aber noch nicht die Spieler, hat dann mit Korbatsch in der Winterpause seinen Spieler, seinen verlängerten Arm bekommen. Sieht man auch, ist dieses Jahr Kapitän geworden. Und sie sind nicht unverdient im DFB-Pokal weitergekommen und sind nicht unverdient jetzt auch oben in der Tabelle. Also das die sehe ich schon als Top-Mannschaft der Liga und das wird eine brutal schwere Aufgabe. Und ja, wenn ich nicht dabei sein werde, hoffe ich extrem, dass wir den Schwung mitnehmen können, weil ich glaube, auch das wäre für uns eine wichtige Spiel, weil wir haben jetzt Spiele gewonnen, aber gegen die Mannschaften, die etwas tiefer standen. Wenn man jetzt mal so ein Ausrufezeichen setzt gegen eine Mannschaft, die oben steht, ich glaube, dass dann da wächst die Brust nochmal vor den letzten drei Spielen. Aber es wird schon ein verdammt schönes Spiel und ich finde auch zu Recht das Topspiel am Freitagabend.
So,
und Janik, das typische Topspiel.
Die gute Nachricht ist, dass Paco nicht spielen kann. Dann haben wir schon mal einen Zuschauer am Freitag, Janik.
Ja, sehr
also
schön.
Mindestens einen. Sehr schön. Janik und ich fahren nämlich hin nach Bielefeld und freuen uns sehr auf diese Partie. Und freuen uns auch, wenn du dann bald wieder auf dem Platz stehen kannst, wenn du wieder auf Torejagd gehen kannst. Und dann sehen wir uns auch irgendwann im Stadion nochmal wieder. Paco, vielen Dank.
Gerne, danke.
Weiterhin gute Genesung und bis zum nächsten Mal. Liebe Grüße nach Ingolstadt.
Grüße.
Schöne Grüße, Herr Kollege.
Ciao.
Ich würde aber trotzdem ganz gerne noch mal was zu dieser Schiedsrichter-Thematik sagen. Also erstmal, der Schiedsrichter Winter hat das klar dementiert. Er hat gesagt, das stimmt nicht. Also das gehört dann schon auch zur Gegenseite dazu. Ich finde zwei Sachen. Ich finde, dass gerade die jungen Schiedsrichter oft versuchen, durch einen übertriebenen Habitus oder Gestik sich so einen Respekt zu verschaffen. Wir wissen alle, dass du dir den Respekt nachher irgendwann verschaffst, wenn du mit den Spielern eine gute Ansprache hast und wenn du gut pfeifst. Ich muss aber schon auch sagen, ist das zu viel Mitleid. Ich würde mich als Trainer auch darüber aufregen, wenn ich mit einem kommunizieren würde, der wird nicht mit mir reden. Was sich die vierten Offiziellen unten anhören müssen, das geht weit über alles hinweg, was ich als normale Anstandsregel empfinden würde. Und das gibt es übrigens in keiner anderen Sportart wie im Fußball. Ich habe letzte Woche Flensburg gegen Kiel gesehen, Handball. Da ist mindestens genauso viel Emotion drin wie da. Da wird einer 2 Minuten runtergestellt. Dann sagt er einfach zum Schiri, das war doch nichts. Und die gehen dann einfach, die halten einfach auch die Fresse. Was es unten gibt für den Vierten, wenn du unten auch sitzt, das ist teilweise boden- und bewusstlos. Und das finden ja schon alle normal. Es gibt auch Trainer, die jetzt zum Beispiel in der 2. Liga trainieren und in den letzten Jahren noch in der 3. Liga waren. Der hat 90 Minuten auf den Vierten eingewaffelt. Egal, was der gepfiffen hat. Und dann fordern die am Ende aber immer, ja, wenn ich mit dem reden will, Respekt. Das muss man auch mal ganz klar sagen. Das geht mir total auf die Eier. Macht erstmal die Anstandsregeln vom Anstand und dann könnt ihr übrigens auch von anderen was verlangen. Es geht ausdrücklich nicht gegen Mitch Kniat, der, glaube ich, ein höflicher Typ ist.
Also ich glaube, es ist ein Thema, was unglaublich viel Brisanz hat. Es ist auch immer eine individuelle Nummer. Wir waren jetzt alle nicht dabei in Rostock. Aber es fällt schon auf, wenn du mit den Vereinen kommunizierst und immer über Schiedsrichter diskutierst, dann ist es gar nicht so, dass die mal eine Fehlentscheidung machen. Das ist ja alles menschlich. Und es geht immer um die Kommunikation. Wie kommunizieren die Schiedsrichter mit den Spielern?
Wie kommunizieren die denn mit den Vierten?
Ich finde das auch richtig, was du sagst. Jetzt müssen wir aber einmal kurz dann doch über Mitch Kniat sprechen, der ja wirklich nie öffentlich über Schiedsrichter spricht. Immer auch, wenn er gefragt wird, weil wir es natürlich dann heiß machen, sagt er redet nicht darüber. In dem Fall, wenn er das dann jetzt macht, muss oder könnte man schon davon ausgehen, dass er jetzt nicht lügt. Ne?
Nee, das hat auch gar keiner gesagt.
Aber Winter hat es ja auch dementiert, dass das nicht so wäre. Also das sollten die mal klären. Einer von beiden sagt nicht die Wahrheit.
Das stimmt. Aber es ist ja, glaube ich, hatte das jetzt so verstanden, dass wir einfach jetzt auch mal allgemein über das Thema reden.
Genau, und das
reden,
ist auch richtig. Nur ich wollte nur mal sagen, es gibt natürlich schwarze Schafe oder die dann denken, so, das ist übrigens der vierte offizielle aka Mülleimer, da können wir jetzt unseren ganzen Abfall reinwerfen, der kriegt dafür 1000 Euro und Tschüssikowski, so ist es ja nicht. Aber Mitch Kniat, da würde ich sagen, wenn er was sagt, dann ist da auch was dran. Nur
aber,
so.
Aber Kommunikation ist ja dann die Kernkompetenz, die dich als Schiedsrichter, glaube ich, auch mit in die Bundesliga spült, weil Regelkenntnis, das haben ja wahrscheinlich alle Schiedsrichter zu 100%, also sollte man zumindest haben. Und das, was dich halt nach oben bringt, ist dann eben die Kommunikation, was du natürlich in der 3. Liga dann irgendwie erlernen musst. Das ist ja auch ein Prozess, der über Jahre dann halt geht. Aytekin war ja auch nicht von Anfang an der Schiedsrichter überhaupt. Deswegen, das ist also eine super spannende Thematik, die eigentlich einen größeren Rahmen irgendwie oder ein größeres Forum mal bräuchte.
Noch größer als dieses?
Bei Wetten, das wird das besprochen.
Wie war das nochmal mit der Titelmusik da?
Aber vorher kam noch die Eurovisionshymne.
Naja. Also wird auf jeden Fall sicherlich auch am Freitagabend ein großes Thema werden. Wir sind da.
Denn du baust die Sendung als LDS.
Bielefeld gegen Ingolstadt. Dann greifen wir es nochmal auf.
Und da gibt es dann
fragen wir noch mal nach.
Den zweitgrößten Kampf nach Raab gegen Halmich gibt es dann Kniat gegen Winter. Live bei Magenta Sport.
Wir sind da mit Knecht R, glaube ich. Ne? Der ist auch als Experte mit vor Ort.
Genau.
Dann reden wir jetzt über was Erfreuliches vom Wochenende. Über den Zuschauerrekord in dieser Saison, in der Drittligasaison in Aachen. 31.579 Zuschauer beim 1:1 zwischen der Alemannia und dem Münchner Löwen. Und der eingangs erwähnte Pfau, der liebe Kollege Stefan Fuckert, war als Moderator vor Ort und hat uns nach der Partie mal eine Sprachnachricht geschickt.
Hallo ihr vier, schöne Grüße aus dem Auto. Ich musste schnell weg und deswegen erstmal ganz lieben Dank an Waggy. Toller Parkplatz-Tipp. Hat auch super geklappt. Das Problem ist nur heute nicht. Ich stehe hier seit einer Viertelstunde im Stau, weil es einfach bumsvoll war. 31.000 Zuschauer mehr. Das war eine geniale Fußballparty. Und Aachen hat dazu beigetragen, aber sich nicht belohnt. Und das ist wirklich krass. Also dieser Chancenbucher wird immer schlimmer. Heiner Backhaus sagt hinterher, normaler Drittligist gewinnt so ein Spiel 4-5-0 und wir spielen 1-1. Ja, neuer Stürmer soll im Winter kommen. Ich glaube, das macht auch Sinn. Einen, der so ein bisschen frische Luft reinbringt. Aber an sich ist es ja eine Sache, die kannst du nicht trainieren. Ne? Chancenverwertung, das ist Erfahrung, das ist Zeit. Zeit hast du nie. Bin gespannt, wann da der Knoten platzt. Also die hätten sich belohnen müssen. Die Löwen, ganz schwache erste Halbzeit, zweite Halbzeit besser, aber auch nicht wirklich gefährlich. Und da kommt dann Patrick Hopsch und da passt auf einmal alles in diese Aktion. Viel Schatten, ein bisschen Licht, das hat gereicht. Patrick Hopsch, schon frech, ne, zu sagen, also ich wusste, dass der Gegenspieler da mit offenen Beinen reingrätscht, da habe ich ihn einfach mal getunnelt. Also wer so gut in so einer Drucksituation genau die Lücke trifft, der ist mit Sicherheit auch im Minigolf gut. Ich weiß nicht, wir haben lange nicht mehr gespielt. Ich habe ihn einfach mal eingeladen. Er gegen uns. Ich glaube, da hätte selbst Thomas Wagner keine Chance. Also, ich habe mir jetzt hier die Party-Hits drauf gemacht. Sweet Caroline lief heute auch im Stadion. Richtig geile Stimmung. Das will ich nur so ein bisschen nachwirken lassen. Keine Ahnung, wann der Stau hier vorbei ist. Aber mit der Playlist, Tivoli-Playlist, kann ich empfehlen. Läuft gut.
Ist er mittlerweile zu Hause angekommen?
Hallo, hier ist der Paul.
Sweet Caroline.
Das ist die beste Sprachnachricht, die ich jemals gehört habe.
Man sollte ihm auch folgen auf LinkedIn. Es gibt ab und zu oberkörperfreie Bilder vom Paul.
Ja, aber er kann auch seriösen Content.
Wenn er aus der Yoga-Eistonne aussteigt.
Das ist aber so. OnlyFans, was du jetzt meinst.
Was?
Echt? Kennst du gar nicht, oder?
Ne?
Nein, kennst du nicht OnlyFans?
Ne?
Ja, das führt jetzt zu weit, das zu erklären. Aber toll, ne? Mehr als 30.000 Zuschauer bei einem Drittligaspiel.
Ja, Rekord einfach für diese Saison. Ne? Alles spricht immer über Dresden und so, aber jetzt Aachen gegen 60, Rekord, war ich auch sehr überrascht drüber.
Das, vor allen Dingen, dass das, wie lange war das her, dass das ausverkauft? Schon ein paar Jährchen, ne?
Komplett ausverkauft?
Komplett, habe ich jetzt gelesen.
Doch, beim Aufstieg waren sie doch sicherlich ausverkauft.
Weiß ich nicht, ich glaube, da kamen jetzt nochmal ein paar Plätzchen dazu.
Gegen, ne? Gegen Gladbach im Pokal, ne, war das, glaube ich, damals.
Ich weiß, es ist auf jeden Fall schon ein paar Jahre her und da haben wir das gleiche Thema wie mit Rot-Weiß Essen, der vorne, der Stürmer, der da einnetzt.
Floriz könnte ich reinschmeißen.
Ja, ist ja auch nicht weit.
Waren übrigens viele 60-Fans im Flieger am Samstagabend nach München. Also
da waren auch 4.000 oder so, oder 4.000, 5.000.
Ja, die Bahnstrecke war ja gesperrt zwischen Aachen und Köln. Aber gut.
Ausnahmsweise mal.
Eine Bahnstrecke. Wollen wir auch mal nochmal über das Fußballspiel reden? Oder?
Nein,
hat er doch gerade schon. Doch.
Der Stefan Fuckert hat alles zusammen. Du also hast nur auf Sweet Caroline geachtet.
Ich sag nur eins. Das, was sie ja auch in Aachen immer postulieren, wir kommen über den Einsatz und so. Es gibt ein gefährliches Ding, finde ich, für Aachen. Sie thematisieren es oft, wir brauchen unfassbar viel Kraft dafür. Wir haben Verletzte, wir schießen keine Tore. Das kann natürlich auch irgendwann zu einer selbst sich, also eine Prophezeiung, die dann selbst eintritt. Ich glaube, dass das Spiel am Sonntag in Osnabrück wahnsinnig wichtig für beide Mannschaften, für den weiteren Saisonverlauf wird. Also ich würde mich fast festlegen auf eine 1 für Osnabrück, obwohl Aachen wirklich unfassbar unangenehm zu bespielen ist. Aber die müssen schon auch, und das wissen sie ja auch, die müssen schon aufpassen, denn wenn du so viel investierst, schon in einer Vorrunde und dann im November schon sagst, puh, wie soll das eigentlich mit den Kräften sein? Ich meine, wir wissen das auch, die Saison ist wirklich lang und das ist keine Phrase, sondern das ist schon dann auch schwierig mit der Art, wie sie spielen.
Ja, ich finde es bemerkenswert, wie proaktiv sie jetzt schon eigentlich so händeringend nach einem Stürmer lechzen. Also Gefühl, also wenn ich jetzt zum Beispiel Anton Heinz wäre oder Charlison Benchop, Putaro, Goden und wie sie nicht alle heißen, würde ich erstmal ganz klein werden, weil nach dem Motto, ich bin ja auch noch da, ne? Also kein Vertrauen in meine Person, vor allem was Heinz angeht, vor 2-3 Wochen ja schon angezählt wegen der Elfmeter-Geschichte. Also das ist ein schmaler Grat, sage ich mal, den Heiner Backhaus da fährt. Ich würde es ihm wünschen, dass er den einen Stürmer findet, der dann Aachen auch so ein bisschen befreit in der Winterpause, aber es ist schon echt ein schwieriges Spiel mit dem Selbstvertrauen der Spieler, vor allem mit dem Selbstvertrauen der Spieler, die letztes Jahr dann auch ihm sozusagen auch den Aufstieg beschert haben, wie Anton Heinz, ne? Also das muss man schon auch sagen.
Ja, wir wollen natürlich alle, dass die Alemannia drin bleibt, ne?
Ja, aber irgendwie ein paar müssen ja absteigen. Ich meine, wenn du 15 Spiele, 14 Tore, puh.
Definitiv, das
also
ist ein
wenn
Problem.
Das so weitergeht, dann
gar keine Frage.
Schwer. Und du sagst wirklich, also das Spiel Osnabrück, das ist richtungsweisend. Und wenn der VfL das verlieren sollte zum Beispiel, dann gute Nacht.
Ja, das ist für den VfL jetzt ein super wichtiges Spiel. Also man kann jetzt immer noch sagen, hier, es war Ingolstadt, es war Dresden vor 3 Wochen. Das sind alles Mannschaften, mit denen müssen wir uns nicht beschäftigen. Aber jetzt kommen halt die Teams, die du ja da unten reinziehen musst. Das heißt, für den VfL Osnabrück ist im Grunde genommen jetzt am, was haben wir, 16. Spieltag? Ist eine Siegpflicht.
Ja, und es sind halt auch jetzt schon 6 Punkte.
Nach
und
15 Spielen.
Genau. Ja. Und wenn du jetzt gewinnst, dann bist du auf jeden Fall wieder in Schlagdistanz. Aber du hast natürlich schon auch, du hast den Trainer schon gewechselt und komischerweise sah es ja am Anfang deutlich besser aus, als es jetzt gerade aussieht. Also wir kommen, glaube ich, an der Erkenntnis nicht vorbei, dass der Kader nicht gut zusammengestellt ist. Trotzdem bin ich schon auch dabei, was Paco eben gesagt hat. Da ist natürlich immer noch eine Menge einzelne Qualität da, aber wenn du das Ding von Beermann siehst, ich habe es mir dann gestern auch angeguckt, ne, der nietet den da um und schreit den noch an wie Roy Keane damals Haaland.
Ja, der nächste Führungsspieler, der sich einfach eine unnötige rote Karte abholt. Es geht ja gar nicht darum, also es geht um die rote Karte einfach. Er fehlt der Mannschaft jetzt wieder 2-3 Spiele, also dadurch kannst du auch kein Gerüst aufbauen. Engel hat zuvor, Zwarz fehlt auch.
Gnase hat, glaube ich, Rechtsverteidiger gespielt, ne? Das muss man sich mal reinziehen. Also du hast es gerade noch...
Fehlt auch am Sonntag.
Wunderbar, genau, 5. gelbe Karte. Du hast es gerade ja noch ein bisschen freundlich formuliert. Ich glaube, der Kader, trotz dieser teilweise auch individuellen Qualität, ist katastrophal zusammengestellt. Also das muss man jetzt nach 15 Spielen, muss man das leider attestieren in Richtung Kaufmann. Das war nix. Das war wirklich ein Griff ins Klo. Und da muss er jetzt im Winter, das habe ich ja sowieso schon gesagt, der VfL muss gucken, dass er es irgendwie in die Winterpause schafft, ohne dann komplett abzureißen. Und dann braucht Kaufmann das, was ihm jetzt im Sommer gefehlt hat, nämlich ein gutes Händchen. Da müssen 3 bis 5 gute Transfers getätigt werden. Ansonsten steigt der VfL Osnabrück in die Regionalliga
ab. Aber trotzdem muss man nochmal sagen, Adjani, Beermann, Gnase, Kehl, Amoako, guter Einkauf übrigens, Tesche, Simakala, Engelhardt. Also da habe ich jetzt alleine 8 Spieler, wo ich sage, das ist auf jeden Fall mehr als Drittligaschnitt. Das, also wir können uns jetzt auch auf Kaufmann einschießen. Wir können natürlich sagen, Trainerwechsel verpufft. Aber man muss mal sagen, was ist denn da passiert? Die können doch nicht alle, also die haben jetzt auch nicht, klar, die haben auch ein paar verletzt, aber die haben jetzt nicht, dass du sagst, da fallen 6 Stammspieler aus. Was ist denn da los?
Das die sind sich nicht grün. Nicht. Ich glaube, die sind total, die sind, das ist nicht homogen.
90+6.
Ja, und das meine ich ja mit katastrophal zusammengestellt. Das, du kannst ja auch 20 Top-Spieler dahinstellen. Die müssen ja zusammenpassen. Und ich glaube, das ist misslungen. Das passt
nicht. Ich meine, wir haben hier auch 4 Top-Podcaster und das passt zusammen.
Eben,
ne?
Genau. Das muss, das kannst du nicht einfach. Und das ist misslungen. Fertig aus. Da und möchte ich mich gar nicht auf Kaufmann, aber der ist halt der Sportdirektor.
Und sie haben einfach mit der Situation nicht gerechnet und haben die immer noch nicht so richtig angenommen, dass sie eben da unten stehen.
Dann sollen wir denen mal die Nummer vom Meidericher SV geben.
Also mehr denn je schmeiße ich ja so Namen rein wie Alvarez oder auch Steffen Tigges, die einfach eine Option sein müssen. Übrigens, Markus Alvarez ist Grünkohlkönig geworden dieses Jahr vom Niedersächsischen Fußballverband. Das nur so als Info. Warum lachst du denn so? Uwe Seeler wurde das auch schon, das musst du eigentlich wissen, Veggie.
Das weiß ich sogar.
Veggie trägt übrigens ein Uwe Seeler-T-Shirt.
Genau, deswegen kam ich auch gerade drauf. Das ist so unnützes Wissen.
Ich treffe übrigens morgen Mario Neumann.
Grüße bitte.
Schön. Wahnsinn. Trainer beim VfB heute. Dritter in der Bezirksliga, macht das so ein bisschen nebenher noch, schießen viele Tore, sehr attraktiv, wollen wieder hoch, haben mal Oberliga Niedersachsen gespielt. Mario Neumann, geiler Typ.
Zuletzt langjährig Co-Trainer beim SV Meppen in der 3. Liga.
Darf da morgen ein bisschen referieren, genau. Im Vereinsheim.
Hat Dennis Undaff sozusagen gestellt.
Eins hätte ich übrigens noch.
Siehst du mal, was du mit deiner Frage in Gang gesetzt hast.
Was denken Sie?
Dass man sich auch Gedanken darüber macht.
Die Frage der Woche.
Gute Frage.
Die Frage der Woche bedeutet, falls ihr die Rubrik noch nicht kennt, ihr könnt uns irgendeine Quizfrage stellen. Wir haben ja am Anfang schon gesagt, wir haben irgendwie ein Herz fürs Quizzen. Und dann schickt ihr uns diese Frage einfach auf unser 4:3 Handy. Die Nummer steht in den Shownotes. Und bisher hat in dieser Saison noch niemand geschafft, uns mit einer Frage zu knacken. Also bisher konnten wir alle Fragen beantworten.
Aber das mit diesen Nationalspielern, Nationalitäten, das haben wir doch nicht geschafft, oder?
Was war das nochmal?
Hier wurde diese etwas komplizierte Frage nach, wie viele Nationen spielen
so,
in der dritten Liga.
Das haben wir
Liga.
Auch gar nicht nochmal aufgeklärt. Ja. Das war auch eine sehr komplexe Frage.
Aber das ist ja kein, das finde ich ist aber auch keine, das ist jetzt natürlich eine Frage, aber das ist ja eine Statistikfrage. Das hat ja jetzt mit dem Fußballwissen eigentlich jetzt bei allem Respekt nicht so viel zu tun.
Also ihr merkt, ihr könnt uns alles fragen, aber die Frage muss uns schon gefallen.
Ja, genau.
Also die Frage der Woche, hier ist sie.
Liebes 4:3 Team. Ich melde mich hier aus Obergiesing in München. Es lebt sich gefährlich hier für mich. Ich bin Mitglied und Fan der Spielvereinigung Unterhaching. Und da muss man am Game Day auf dem Weg ins Stadion schon ein bisschen vorsichtig sein. Man ist nachtragend hier im Stadtteil. Vielleicht auch ein bisschen neidisch auf die letzte Saison, wo die Spielvereinigung Unterhaching bei der S-Bahn-Derbys für sich entscheiden konnte. Wie dem auch sei, meine Frage der Woche an euch ist: Auf dem Vereinslogo der Spielvereinigung Unterhaching ist neben einem Fußball auch noch ein Sportgerät zu sehen. Die Frage ist folgende: Um welches Sportgerät handelt es sich hierbei? Und seit wann und warum ist es auf dem Vereinslogo zu sehen? Also, um welches Sportgerät handelt es sich? Seit wann ist es auf dem Vereinslogo? Und deshalb.
Ja, das ist Bob.
Ja.
Genau.
Das ist einfach.
Christoph Langen ist doch für Unterhaching gefahren, oder? Der also, Olympiasieger.
Also bei Bob wäre ich auch noch dabei.
Ja. Und ist es dann vielleicht, seit der eine Goldmedaille geholt hat oder sowas?
Nee, nee. Das aber es ist ein Vierer-Bob. Ja, es ist ein Vierer-Bob.
Warte kurz, Haching Vereinsgründung war doch 1924? Oder 25?
25 würde ich sagen.
Ja?
Ja. Ja, das steht ja da drauf.
Ja, steht doch mal da drauf.
Unterhaching von 1925, glaube ich.
Geil, ja.
Feiern dann ja jetzt bald 100-Jähriges.
Aber das wäre ja dann fast, also Bob sind wir uns einig, Vereinsgründung wisst ihr auch, aber würdest du dann die Frage so stellen, weil das erscheint mir doch dann eher, wenn er sagt, seit wann ist das drauf?
Das ist noch nicht immer, ne?
Ja, genau. Ja, genau.
Später dazu
ja, genau. Deswegen sage ich ja, kann das sein, dass dieser oder dass Leute für Haching dann Gold geholt haben und das war ja dann so interessant?
Aber oder jemand aus Haching, der irgendwie...
Aber zum ersten Mal so richtig präsent, dieses Logo von Unterhaching, wurde ja dann zu Bundesliga-Zeiten, als man dann Leverkusen, glaube ich,
die da war der Bob schon drin.
Da war der Bob schon drin, genau.
Deswegen, das würde ich auch sagen.
Deswegen,
ne,
muss es ja irgendwas dann um die 90er, 80er, 70er. Weggie, jetzt bist du gefordert hier.
Nee, ich habe da gar keine Ahnung. Ich war jetzt nur mal gerade nochmal, ich wollte nochmal nach Christoph Langen praktisch gucken, weil der doch ein... Weil der doch Bob für Olympiasieger ist. Ich glaube, der war der erfolgreichste. Ob der für die wirklich auch gefahren ist.
Ist das nicht Francesco Friedrich mittlerweile?
Nee, tatsächlich, aber Spielvereinigung Unterhaching.
Okay, also es ist ein Bob.
Aber es ist nicht wegen Langen, weil der Bob war vorher schon im Logo.
Ich sage, es ist deswegen, weil irgendwas passiert ist mit diesem Bob aus Haching.
Weil irgendein Haching-Fan Bob-Weltmeister wurde.
Irgendeiner hat da Gold geholt und das war dann so interessant. Wann das war, keine Ahnung. Es war bei den Olympischen Spielen.
Ja klar, aber früher war ja das Bobfahrerdorf in Deutschland, war ja im Werdenfelser Land. Ohlstadt hat 2000 Einwohner und ich glaube 4 Olympiasieger im Bobfahren. Also,
das weißt du jetzt wieder, aber wenn wir suchen, das weißt du nicht, oder wie?
Wie, wen wir suchen? Also, was ist denn mit dir los? Wir haben den Bob schon mal ganz klar.
Ja.
Okay, eins haben wir. Dann hat er geschrieben, warum? Da sagen wir einfach, da hat jemand aus Haching Gold geholt.
Und wann?
Gut. Und wann? In den 80ern.
Ich glaube, weil ich selber schon mal da war, am Rissersee, die Olympischen Winterspiele 36 waren ja in Garmisch, da gab es Bob auch schon. Und Bob ist ja jetzt schon eine Sportart, in der die Deutschen immer gut waren. Es wird ja gar nicht in allen Ländern gefahren. Könnte ich mir jetzt zum Beispiel vorstellen, dass 36 einer gewonnen hat, der für Haching mal gefahren ist, keine Ahnung, und würde jetzt einfach mal 1936 hier auf den Tisch werfen.
Interessanter Jahrgang.
Ich glaube, es war später.
Ich sage auch. Aber komm.
Ja, dann sag du da mal was. Ja.
Boah, ich weiß nicht, dann sage ich...
Wir sind 1984, haben wir in Sarajevo zweimal nur Gold gewonnen. Peter Angerer im Biathlon und Stangasfinger-Wembacher im Rodel. Ein Rodel ist aber nicht da drin irgendwie.
Ja,
ne?
Muss ja nicht Olympiagold gewesen sein. Kann ja auch was anderes gewesen sein.
Doch, es ist Olympiagold.
Ja,
muss Olympiagold. 70er Jahre, 80er Jahre. Und jetzt bitteschön, komm.
Super Frage auf jeden Fall.
Ja, in Innsbruck, da machen wir jetzt 76. Einfach. 76, okay, Goldrosi.
Ja. Auf geht's.
Loggen wir das ein, ja, oder was? Ja. Irgendwas zwischen 76 und heute, okay?
Und 36.
So, die Auflösung für euch ist hier. Neben einem Fußball ist auf dem Hachinger Vereinslogo natürlich ein Bob zu sehen. Genau genommen ein Vierer-Bob. Und dieser Schlitten ist auf dem Logo, weil ein gewisser Klaus Kopp 1983 in Lake Placid in den USA den zweiten Platz im Vierer-Bob geholt hat, in der Bob-WM. Klaus Kopp ist ein Hachinger Hauptkommissar, der 1975, also 8 Jahre vor diesem überraschenden zweiten Platz für Deutschland in der Bob-WM, eher zufällig mit dem Bobfahren in der damals noch nicht zur Spielvereinigung gehörenden Bob-Abteilung angefangen. So, wisst ihr Bescheid. Auf dem Hachinger Logo ist ein Bob, seit der Silbermedaille von Klaus Kopp im Vierer-Bob bei der Bob-WM 1983 in Lake Placid. Vielen Dank für eure Arbeit und liebe Grüße aus München.
Also erstmal muss man sagen, geile Frage, geile Antwort. Also das könnte auch bei Günther Jauch die Millionenfrage sein.
Sorry, Klaus Kopp.
Aber Zweiter, 83.
Bei einer WM.
Das reicht dann fürs Logo.
Aber stark, wirklich.
Also das ist ungefähr die Frage, wie nennen Sie uns den genauen Kontostand von Thomas Gottschalk? Genau.
Starke Frage, muss ich echt sagen. Klaus, komm, habe ich was dazugelernt.
Aber haben wir es jetzt, wir haben es im Prinzip zur Hälfte gewusst.
Also man kann sagen, wir haben es zumindest nicht ganz falsch beantwortet.
Nein, also ich würde fast sogar sagen, wir haben 70% beantwortet, weil wir wussten, der Bob ist drauf. Es muss etwas damit zu tun haben, dass jemand erfolgreich war. Aber der zweite Platz bei einer WM in Lake Placid, also jetzt mal ganz ehrlich, Respekt an die Frage, finde ich auch geil, aber da würde ich jetzt fast sogar sagen, wir haben die richtig beantwortet.
Frage ist, lebt der Kollege noch? Können wir ihn ja mal einladen.
Klaus Kopp, den Kommissar.
Naja.
Gut, also wir sind weiterhin unbesiegt. Und ihr merkt, ihr könnt uns alles fragen. Wenn wir es wissen, könnt ihr uns alles fragen.
Der Kommissar geht
Kurzer Ausblick auf das nächste Wochenende. Wir haben schon gesagt, dass das am Freitag beginnt mit Bielefeld gegen Ingolstadt. Yannick und ich werden da hinfahren. Und was ist dann?
Ich bin komplett Zuschauer am kommenden Wochenende. Ich habe 2-3 andere Termine.
Ich werde am Sonntag noch an die Bremer Brücke fahren mit Kollege Wagner gegenüber hier. Und dann werden wir den VfL verarzten und schauen, dass wir das
sauber... Er lebt nur als 74, Klaus Kopp. Können wir mal einladen. Klasse, hoffentlich ist er noch bei bester Gesundheit.
Ja, das wäre eigentlich gut bei einem Haching-Spiel, Klaus Kopp.
Ja.
Ich stell dir das mal vor. Also ich hätte es niemals gewusst. Ja.
Klaus Kopp, an alle Kollegen in Haching, bitte anrufen.
Ja.
So, du bist also am Sonntag an der Brücke, sonst noch?
Freitagabend. Darf ich das überhaupt sagen? Ich werde dann immer angefeindet. Immer
Freitag, Samstag auch Sky.
Thomas, du wirst seit Monaten nicht mehr angefeindet und fragst vorher immer, ich werde immer angefeindet.
Ja, ich frage jetzt einfach immer.
Nein, du wirst nicht mehr angefeindet.
Ja, wie du mich schon wieder anschreist.
Aber
ja,
wir sind doch alle bei anderen Sendern. Wir sind doch alle bei anderen Sendern.
Freitag Schalke gegen Lautern und am Samstag haben wir eine Glanzparade aus Dortmund nach dem Topspiel Dortmund gegen die Bayern.
Nee, das
21 Uhr aus dem Roten Erde.
Ne, für andere Podcasts sollst du jetzt nicht Werbung machen.
Für
eine Fernsehsendung.
Das ist doch eine Fernsehsendung.
Ich kenne das aber nur als Podcast.
Ja, das ist wieder klar. Weißt du, warum ich montags hier immer so rauseier? 18.30 Uhr ist das live.
Ja, aber ich höre es doch trotzdem irgendwann. Boah, ich kann es auch gar nicht mehr hören, wenn es
deine Starallüren gehen mir ganz schön auf die Nerven.
Meine was?
Deine Starallüren.
Wo bist du denn, Tobi?
Ich bin mit dir in Bielefeld, wie ich vor 2 Minuten sagte.
Was machst du denn sonst noch, Tobi? So.
Am Wochenende?
Ja.
Mein Papa hat Geburtstag am Sonntag.
Okay.
Ja.
Oh, wie alt?
Wohnt der bei euch in der Nähe?
Nee, der wohnt nicht in der Nähe.
Der wohnt im Sauerland.
Der ist 56 geboren.
Und jetzt war, kannst du selber war rechnen. Mal bei der WM 83 Silbermedaillengewinner.
Ja, ja, und ist im Wappen vom...
Der hat im Curling Silber gewonnen damals. Die deutschen Herren haben übrigens Gold im Curling geholt.
Schon mal ein. Man soll ja aufhören, wenn es am schönsten ist. Leider haben wir vor 10 Minuten den Zeitpunkt verpasst.
Die Bilder des Tages muss ich reinschreiben.
Die Bilder des Tages habe ich nicht.
Ja, die können wir nicht nochmal V hier, was hatte der für
ein... Sweet Caroline. Habt ihr denn die Zusammenfassung schon geschnitten? Können wir vertonen?
Und bis nächste Woche.
Ja, tschüss.
Was für ein Gezicke hier.
Getränke in die Hand.
Hitzig und emotionsgeladen.
Kritisch auf diese 90 Minuten schauen.
So funktioniert das auch.
4:3, der dritte Liga-Podcast von Magenta Sport.
Wollen wir das mal so stehen lassen?
Keine Einschätzung.